Mir ist eben, als der Rüdiger hier vorne stand und diesen schönen Ostergruß gesagt hat, der Gedanke gekommen, wie wäre das eigentlich, wenn wir das nächstes Jahr mal ein bisschen realistischer machen? Der Rüdiger kommt hier nach vorne und sagt, der Herr ist auferstanden. Und wir sitzen da und sagen, echt jetzt? Nee, also das kann nicht sein. Wäre doch mal was, oder? Mal gucken, wie der Rüdiger so reagiert. Die Steigerung davon wäre, erstmal ein verwunderter Blick und dann springen wir alle auf und rennen zum Grab. Aber das wäre kontraproduktiv, weil dann wäre der zur Predigt nicht mehr da. Aber interessant wäre es mal. Innerhalb einer Woche war die Welt um sie herum in sich zusammengebrochen. Alles, was sie jetzt noch tun konnten, war, die Scherben aufzusammeln und zu versuchen, zumindest den Schein ihres Lebens wieder zusammenzusetzen. Vor einer Woche waren sie Jesus gefolgt, als er auf einem Esel nach Jerusalem eingezogen war. Sie hatten sich in der Verehrung gesonnt. Die Verehrung, die Leute Jesus entgegenbrachten. Das war er gewesen. Der Höhepunkt der 3 Jahre, in denen sie Jesus nachgefolgt waren. 3 Jahre, in denen sie Predigten gehört und Wunder gesehen hatten. Es hatte so ausgesehen, als hätte das Volk von Jerusalem endlich begriffen, dass Jesus der von Gott verheißene Messias war. Derjenige, der sie von ihren Feinden befreien würde. Das war am Sonntag gewesen. Aber irgendwie hatte sich die Stimmung zwischen Sonntag und den frühen Freitagmorgenstunden radikal verändert, als sie im Dunkeln kamen, um ihn im Garten Gethsemane zu verhaften. Was danach geschah, war ein Albtraum, der wie ein dämonischer Wirbelsturm über sie hinwegbrauste. Jesus wurde vor den hohen Priester gebracht. Der bezichtigte ihn der Gotteslästerung. Gotteslästerung, was für ein Quatsch! Jesus wäre ja wohl der Letzte, der über seinen himmlischen Vater lästern würde. Aber als er ihnen nicht die Genugtuung gab, nachzugeben, wurde er geschlagen und schließlich Pilatus übergeben, wo es für ihn nur noch schlimmer wurde. Der Statthalter wusste, dass es dabei eigentlich nur darum ging, die jüdischen Führer zu besänftigen, die sich von Jesus und seiner Lehre bedroht fühlten. Aber was konnte er tun? Der hohe Priester und seine Kollegen könnten ihm ganz leicht das Leben schwer machen. Und daher versuchte Pilatus einen Kompromiss. Eigentlich mehrere Kompromisse. In der Hoffnung, dass Herodes ihn freilassen würde, sandte er ihn erst zu ihm. Aber Herodes schickte ihn zurück. Dann appellierte Pilatus an die versammelte Menschenmenge und bot ihnen an, den Mann, dem sie noch am Sonntag zugejubelt hatten, freizulassen. Aber stattdessen wünschten sie sich, dass er den Terroristen Barabbas freiließ. Und schließlich ließ Pilatus Jesus auspeitschen, um auf diese Weise vielleicht den Blutdurst der Menschenmenge zu stillen. Aber es reichte ihnen nicht. Sie forderten die Kreuzigung des galiläischen Zimmermanns. Und so gab Pilatus nach, wusch sich die Hände von dem schmutzigen Schlamassel und übergab Jesus seinen Soldaten, um ihn hinrichten zu lassen. Dann kehrte er der ganzen Angelegenheit den Rücken zu. So kam es, dass Jesus, der ein perfektes Leben gelebt hatte, an einem Kreuz hing und dort wie ein gewöhnlicher Verbrecher starb. Als er am Kreuz hängend seinen letzten Atemzug nahm, war alles, was gesagt werden musste, gesagt. Und alles, was getan werden musste, war getan. Und so wurde derjenige, der die Welt erschaffen hatte, in ein geliehenes Grab gelegt. Am Freitag war er gestorben und am Samstag hatten sie versucht, irgendwie zu verstehen, was passiert war. Sie hatten Geschichten aus ihrer gemeinsamen Zeit mit Jesus erzählt, sich an die guten alten Zeiten zurückerinnert. Und sie hatten versucht, den Horror des Freitags irgendwie zu vergessen. Jetzt am Sonntagmorgen waren sie dazu bereit, ihre Gedanken zu sammeln und ihre Leben fortzusetzen. Sie waren bereit dazu, weiterzuziehen, Jerusalem zu verlassen ihre großen Träume der vergangenen 3 Jahre aufzugeben und ihre Albträume der vergangenen 3 Tage zu verdrängen. Es war erledigt. Es war vorbei. Es war vollbracht. Und als sie es gerade so geschafft hatten, sich mit all dem abzufinden, kamen die Frauen durch die Tür gestürmt. Und sie plapperten etwas darüber, dass Jesu Grab leer wäre. Aber ihr seht schon, dass ich den Tatort schon abgesperrt habe. Das heißt, wir haben heute eine CSI-Predigt. Oder besser gesagt, wir haben heute die letzte CSI-Predigt. CSI-Predigt bedeutet, dass wir uns in dieser Predigtreihe als Mitglieder der Rüsselsheimer Spurensicherung mit biblischen Verbrechen auseinandersetzen. Wir hatten es im Verlauf dieser Predigtreihe mit Mördern, Ehebrechern, Auftragsmördern, Betrügern zu tun. Und ganz grob zusammengefasst haben wir gesehen, dass sich Verbrechen nicht auszahlen, weil wir sie vor Gott eh nicht verheimlichen können. Und stattdessen müssen wir mit unseren Fehlern offen und ehrlich zu ihm gehen und uns vergeben lassen. Heute folgt eine ganz andere Art von Verbrechen, wenn es denn eins war. Nämlich der Fall des verschwundenen Leichnams. Und um den mit euch zusammen zu untersuchen, lese ich jetzt zunächst einmal aus Lukas 24 die Verse 1 bis 12. Also Lukas 24, 1 bis 12. Dort steht: Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen 2 Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am 3. Tag auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den 11 Jüngern und den anderen allen. Das waren aber Maria von Magdala und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die anderen mit ihnen, die sagten das den Aposteln. Und es erschienen ihnen diese Worte, als wär's Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Die Frauen kamen zu den Jüngern, um ihnen zu erzählen, was geschehen war. Die Reaktion der Jünger haben wir in Vers 11 gesehen. Es erschienen ihnen diese Worte, als wär's Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Jetzt denkst du vielleicht erstmal, diese Deppen. Warum glaubten sie den Frauen nicht? Dabei ist ja ganz klar, dass du natürlich der Erste wärst, der sofort glauben würde, dass jemand, dessen Kreuzigung du gerade erst gesehen hast, tatsächlich lebt und gesund ist, oder? Warum also glaubten die Jünger diesen Frauen nicht? Wahrscheinlich aus denselben Gründen, aus denen auch die Menschen heutzutage denken, dass die Auferstehung nichts weiter als ein Mythos ist. Und deshalb werden wir uns heute Morgen mit einigen dieser Gründen auseinandersetzen. Die Frage nach der Auferstehung ist nämlich nicht nur eine dieser Lehren, die wir entweder glauben oder ablehnen können. Letztlich ist sie der Kern dessen, wer wir als Christen sind. Paulus schrieb in 1. Korinther 15, Vers 17, Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Und so kann ich wohl zu Recht sagen, dass der Glaube an die Auferstehung für einen Christen grundlegend ist. Wer das nicht glaubt, hat nicht verstanden, worum es im Christentum überhaupt geht und sollte sich besser auch gar nicht erst Christ nennen. Aber welche Gründe gibt es jetzt dafür, nicht an die Auferstehung zu glauben? Der erste Grund, den Menschen in der Regel nennen, ist, die Auferstehung ist unmöglich. Auferstehung ist unmöglich. Vermutlich ist das der häufigste Einwand gegen die Auferstehung. Tote leben nicht. Sie sind tot. Und ich muss zugeben, ja, das stimmt. Ein Mensch kann nicht einfach wieder lebendig werden. Sowas geht nicht. Aber wenn wir doch mal andersrum an die Sache rangehen. Wenn Auferstehung nicht unmöglich wäre, dann wäre sie auch nichts Besonderes und würde nicht viel bedeuten. Dann wäre das ja Standard. Und daher haben Christen auch nie bestritten, dass tote Menschen nicht einfach so wieder lebendig werden können. Unser Glaube erkennt an, dass ein Mensch nicht einfach zurückkommen kann, wenn er tot ist. Aber wir glauben ja schließlich auch, dass Jesus nicht nur ein Mensch war. Und stattdessen glauben wir, dass Jesus Gott ist. Und wenn Gott die Naturgesetze in Kraft gesetzt hat, dann ist Gott nicht an die Naturgesetze gebunden. Er steht drüber. Er ist nicht an die Naturgesetze gebunden. Und das ist es ja, was wir in der Bibel immer und immer und immer wieder sehen. Wir nennen das Wunder. Die Auferstehung eines Toten wäre ein Wunder. Aber Gott kann Wunder. Außerdem glauben wir nicht nur an die Auferstehung, weil eine einzelne Person mal gesagt hat, dass das so abgelaufen ist. Wir können unseren Glauben auf zahlreiche Zeugen stützen. Da waren zunächst mal die Frauen, von denen wir in Lukas 24 gelesen haben. Dann lesen wir davon, dass Jesus den verbliebenen 11 Aposteln erschienen ist, später auch noch anderen Jüngern. Paulus beschreibt uns die Beweiskette in 1. Korinther 15, Vers 3 bis 8, indem er schreibt: Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den 12. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch mir als einer unzeitigen Geburt, gesehen worden. Jetzt ließ sich natürlich einwenden, dass wir uns hier ja eigentlich doch nur auf Paulus Aussage stützen. Aber das stimmt nicht. Denn damals, als er diese Zeilen schrieb, lebten viele der genannten Zeugen noch. Sie konnten befragt werden. Paulus wäre also sehr schnell aufgeflogen, wenn er sich das alles nur ausgedacht hätte. Nein, es gab Zeugen, verlässliche Zeugen. Und auf deren Aussage können wir unseren Glauben stützen. Jetzt ist das mit Zeugen natürlich immer so eine Sache. Wir als geschulte Tatortermittler wissen das, ja? Zeugenaussagen sind manchmal echt knifflig. Und so ist es auch wenig überraschend, dass einige die Auferstehung ablehnen, weil sich die Berichte davon widersprechen sollen. Und wenn wir die Texte aus den verschiedenen Evangelien lesen, dann fällt tatsächlich auf, dass sie teils unterschiedliche Details enthalten. Also die Frage sollte daher zunächst mal lauten: Stimmen die Hauptelemente überein? Und das tun sie. Also sie gingen zum Grab, es war leer. Aber was ist mit den Unterschieden? Ich will euch das mal am Beispiel der vorkommenden Personen erklären. Wenn wir uns den Bericht im Matthäus-Evangelium durchlesen, dann wird uns da in Matthäus 28, Vers 1 berichtet: Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Es waren also zwei Marias, die dort an diesem Ostersonntag zum Grab gingen. In Markus 16, Vers 1 wird uns stattdessen berichtet: Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Hier taucht plötzlich noch so eine Salome auf. Johannes 20, Vers 1 berichtet uns: Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Plötzlich geht es nur noch um Maria von Magdala, keine andere Maria, keine Salome. Und im Lukas-Evangelium ist zunächst mal nur von Frauen die Rede, bevor uns dann in Lukas 24, Vers 10 offenbart wird. Es waren aber Maria von Magdala und Johanna und Maria, des Jakobus Mutter, und die anderen mit ihnen, die sagten das den Aposteln. Jetzt kommt hier also noch irgend so eine Johanna daher. Alle Evangelien berichten von unterschiedlichen Frauen. Ist doch ein totaler Widerspruch, oder? Aber widersprechen sie sich damit eigentlich wirklich? Oder ist es nicht so, dass sie alle den Schwerpunkt auf irgendwas anderes legen? Johannes ging es nur um Maria von Magdala und was sie erlebt hat. Er behauptet nicht, dass sie alleine war. Er lässt die anderen nur weg, weil sie für seinen Bericht nicht wichtig waren. Wichtig für ihn war, Maria von Magdala war da. Für Matthäus dagegen waren beide Marias wichtig. Allerdings reichten sie ihm auch als Zeugen. Vielleicht kannte er Johanna gar nicht so gut. Oder er mochte Salome vielleicht nicht, was weiß denn ich. Aber nur weil er schreibt, dass zwei Marias da waren, heißt das nicht, dass nicht auch andere Frauen dabei waren. Lukas erwähnt ja sogar, dass dort auch noch andere, für ihn unwichtige, Frauen da waren. Ähnlich ist es später, als Petrus schließlich zum Grab ging. Lukas schreibt nur über Petrus. Johannes dagegen berichtet davon, dass er selbst auch mit dabei war und dass er schneller war als Petrus. Also da wird doch sofort deutlich, warum das, was für Lukas nicht so wichtig war, von Johannes von großer Bedeutung war, oder? Johannes war es wichtig, dass er auch dabei war. Lukas dagegen, der die Erinnerungen des Petrus aufgeschrieben hat, dem ging es einfach nur darum, dass Petrus da war. Denn Petrus war der Johannes ziemlich egal, der hat sich aufs Grab konzentriert. Hin und wieder gucken Judith und ich einen Film mit Freunden. Also mal so einen Filmeabend. Machen wir gelegentlich, wenn auch natürlich viel zu selten. Und ohne jetzt zu viele Details oder Namen nennen zu wollen, würdet ihr anschließend von jedem von uns ganz sicher völlig unterschiedliche Beschreibungen von solchen Abenden bekommen. Einiges würde sich überschneiden, anderes würdet ihr nur in einzelnen Berichten entdecken. Einer von uns würde nach einem solchen Abend vielleicht von dem Film schwärmen. Ein anderer würde nur davon reden, dass die Pizza oder das Popcorn oder die Chips oder das Eis, wir essen gerne, also das Essen echt klasse war. Bei einem anderen von uns könnte es gut sein, dass er sich an den Film gar nicht erinnern kann, weil er die meiste Zeit geschlafen hat. Und der vierte sagt vielleicht, ist doch völlig egal, was in dem Abend war, Hauptsache wir waren zusammen mit guten Freunden. Welcher Bericht stimmt denn dann? Natürlich alle. Sie widersprechen sich nicht, sondern ergänzen sich. Und genauso ist es auch bei den Berichten von der Auferstehung und bei wohl jedem anderen Augenzeugenbericht. Die Hauptsache ist aber in allen Evangelien gleich. Das Grab war leer. Aber vielleicht denkst du jetzt, okay, ich akzeptiere es, dass das Grab leer war. Na und? Dafür könnte es schließlich auch noch andere Erklärungen geben. Und ich muss zugeben, ja, es gab dafür im Lauf der Jahre verschiedene Erklärungsversuche. Und einer dieser Erklärungsversuche lautet, vielleicht waren die Frauen schlicht und einfach beim falschen Grab. Offensichtlich waren sie emotional mitgenommen. Sie waren noch vor kurzer Zeit Zeugen der brutalen Hinrichtung eines engen Freundes gewesen. Jetzt war es früh am Morgen. Es war noch dunkel. Sie waren müde und verwirrt. Dann sahen sie ein Grab, das offen stand, und sie dachten, es wäre das Grab, in dem Jesus liegen müsste. Aber es war leer, weil es das Falsche war. Klar, wäre natürlich auch irgendwie möglich. Aber überlegen wir uns das doch mal ein bisschen genauer. Jesus wurde nicht in irgendein unbekanntes Grab gelegt. Selbst etwa 2000 Jahre später wissen wir sogar noch den Namen dessen, der ihm das Grab geliehen hat. Und zwar gehörte das Grab einem gewissen Josef von Arimathäa, einem angesehenen Ratsherrn. In Lukas 23, Vers 55, da lesen wir dann über die Beisetzung. Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm gekommen waren aus Galiläa und beschauten das Grab und wie sein Leib hineingelegt wurde. Das bedeutet, die Frauen waren kurz davor dort gewesen. Und selbst wenn sie völlig verwirrt gewesen und zum falschen Grab gegangen wären, glaubt ihr dann nicht, dass zumindest dieser Josef von Arimathäa sie darauf aufmerksam gemacht hätte? Also so nach dem Motto, hallo, ihr seid beim falschen Grab gewesen, mein Grab ist ein paar Meter weiter links. Ich meine, dieser Josef wusste doch wohl, wo sein Grab liegt, oder etwa nicht? Stattdessen lesen wir, dass Petrus auch zum Grab gegangen ist. Er hat es überprüft und es war leer. Das haben wir eben in Lukas 24, Vers 12 gelesen. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Oder sollen wir jetzt davon ausgehen, dass Petrus aus Versehen genau zum gleichen falschen Grab gegangen ist? Und wenn das hier wirklich das falsche Grab gewesen sein sollte, dann ist es doch nur logisch, dass es irgendwo noch ein richtiges Grab gab. Ein Grab, in dem Jesu Körper lag. Und wenn es ein richtiges Grab mit Jesu Körper gab, dann wäre es sowohl für die Juden als auch für die Römer ziemlich einfach gewesen, einfach nur zu sagen, hey, ihr Deppen, ihr seid zum falschen Grab gegangen. Hier ist das Grab und der Leichnam ist genau dort, wo er hingehört. Hört also auf mit diesem ganzen Auferstehungsblödsinn. Aber sie haben es nicht gesagt. Warum nicht? Weil die Frauen am richtigen Grab waren. Und da war kein Leichnam drin. Andere gehen davon aus, dass es sich zwar um das richtige Grab handelte, aber dass der Leichnam gestohlen wurde. Okay, ist natürlich möglich. Da stellt sich dann aber natürlich sofort die Frage, warum sollte jemand so einen Leichnam stehlen? Ich meine, es war ja jetzt kein ägyptisches Pharaonengrab mit kostbaren Grabbeigaben. Und noch viel wichtiger, wer hat den Leichnam denn gestohlen? Die Römer? Die Juden? Oder die Jünger? Ich denke, die ersten beiden können wir zusammen behandeln. Denn sowohl die Römer als auch die Juden hätten schlicht und einfach nichts dadurch gewonnen, wenn sie den Körper Jesu versteckt hätten. Die Juden und die Römer wollten ja kein leeres Grab. Da hätte ja nur die Behauptung der Anhänger Jesu, das hätte nur die Behauptung der Anhänger Jesu gestützt. Römer und Juden wollten ein Grab mit Leichnam. Sie wollten sagen können, hey Leute, guckt hier, Jesus ist nicht auferstanden, er ist immer noch tot, sein Leichnam liegt immer noch hier. Aber sie konnten das nicht tun, denn sie hatten keinen Leichnam. Stattdessen lesen wir in der Bibel, was geschehen ist, nachdem das Grab leer war. In Matthäus 28, Vers 11 bis 15, da heißt es, als sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und sie kamen mit den Ältesten zusammen, hielten Rat und gaben den Soldaten viel Geld und sprachen, sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn es dem Statthalter zu Ohren kommt, wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Sie nahmen das Geld und taten, wie sie angewiesen waren. Und so ist dies zum Gerede geworden bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Nein, die Römer und die Juden haben den Leichnam ganz sicher nicht gestohlen. Und die Jünger, warum hätten sie das tun sollen? Als Jesus verhaftet wurde, waren die Jünger vor lauter Angst geflohen. Einem von ihnen war die Flucht so wichtig, dass er unterwegs sogar seine Kleidung zurückließ. Ein anderer dagegen hatte so viel Angst, dass er sogar leugnete, Jesus überhaupt zu kennen. Aber plötzlich wurde dieser traurige Haufen von Jüngern zu heldenhaften Ninjas, die sich mitten in der Nacht an einer Gruppe gut ausgebildeter römischer Soldaten, die das Grab bewachten, vorbeischlichen, den Stein wegrollten und unbemerkt mit der Leiche ihres Freundes verschwanden. Außerdem nutzten sie diesen Diebstahl und den damit verbundenen Betrug, um eine Religion zu gründen, die auf einem hohen moralischen Kodex von Integrität und Ehrlichkeit beruht. Scheint mir, ehrlich gesagt, irgendwie doch etwas weit hergeholt zu sein. Außerdem gibt es keinerlei Aufzeichnungen über die Bestrafung der Soldaten, denen die Leiche gestohlen worden wäre. Und es gibt keine Aufzeichnungen darüber, dass die Apostel darüber befragt worden wären, wo sie denn die Leiche hingebracht hätten. Warum auch? Die Oberen wussten ja, was los war. Sie wussten es besser. Dazu kommt noch die Tatsache, dass jeder einzelne der Jünger letztlich Verfolgung und Tod aufgrund seines Glaubens erlitten hat. Und nicht ein einziger von ihnen ist eingeknickt und hat zugegeben, dass sie die ganze Auferstehung getürkt hätten. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die dazu bereit sind, für ihren Glauben zu sterben. Da gibt es leider viel zu viele Christen in der Verfolgung, die das durchmachen müssen. Und aus anderen Bereichen gibt es leider viel zu viele Terroristen, die sich selbst in die Luft jagen, weil sie glauben, dass es richtig wäre. Aber wenn die Apostel Jesu Leichnam gestohlen hätten, dann wären sie dazu bereit gewesen, für etwas zu sterben, wovon sie wussten, dass es nicht stimmte. Sie alle hätten ihr Leben für eine Lüge gegeben. Und ich glaube, sowas macht keiner. Aber dann gibt es dann noch die Leute, die behaupten, Jesus wäre gar nicht wirklich tot gewesen. Und er hätte das alles nur vorgespielt. Oder wäre einfach nur ohnmächtig gewesen. Es gibt Leute und leider auch Gemeinden, die lehren, Jesus wäre einfach nur bewusstlos gewesen. Die Kühle des Grabes belebte ihn dann wieder, sodass die Leute letztlich glaubten, er wäre von den Toten wieder auferstanden. Aber wer die Abläufe der Kreuzigung versteht, dem ist ganz schnell klar, wie unwahrscheinlich diese Theorie ist. Denn die Römer hatten Übung darin, Menschen zu kreuzigen. Die kannten sich damit aus. Sie machten sowas häufig. Und sie machten das, um Menschen zu töten, nicht um Menschen bewusstlos zu machen. Sie wollten sie nicht nur foltern, sie wollten sie zu Tode quälen. Als Jesus zum Prozess geführt wurde, war er bereits seit 24 Stunden wach. Dann wurde er wiederholt geschlagen und von einem römischen Soldaten ausgepeitscht. Ihm wurde eine Dornenkrone in seinen Schädel gedrückt und er wurde gezwungen, sein eigenes Kreuz zum Hinrichtungsort zu tragen, was er aufgrund fehlender Kraft nicht mal geschafft hat. Er wurde an ein Kreuz genagelt und stundenlang in der Sonne hängen gelassen. Und schließlich wurde ihm mit einem Speer in die Seite gestoßen, um sicherzugehen, dass er auch wirklich richtig tot war. Ein römischer Hauptmann, der umfassende Erfahrung mit solchen Dingen hatte, erklärte ihn für tot und ließ ihn vom Kreuz herabholen. Schließlich wurde Jesus in ein kaltes Grab gesteckt, das mit einem schweren Stein verschlossen wurde. Und dort, im verschlossenen Grab, kam er dann ohne jedwede medizinische Hilfe wieder zu sich, rollte den Stein weg und schlich sich unbemerkt an der römischen Garde vorbei. Anschließend überzeugte dieser halbtote Mann, der dringend ins Krankenhaus musste, seine Jünger davon, dass er der auferstandene Herr und Besieger des Todes sei. Und der Grund dafür, weshalb Menschen so etwas lehren, ist, weil sie es schwierig finden, an die Auferstehung zu glauben. So ein Quatsch. Das verstehe, wer will. Für mich klingt das einfach nur nach gewaltigem Blödsinn. Denn nach all diesen Überlegungen gibt es einige Dinge, die wir mit Sicherheit sagen können. Nämlich, Jesus war wirklich tot. Das Grab war wirklich leer. Und niemand hat den Leichnam gestohlen. Es war kein Verbrechen, es war kein Diebstahl und es war kein Betrug. Es war schlicht und einfach ein Wunder. Ein Wunder, zu dem Gott ohne weiteres in der Lage ist. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden und er lebt. Aber eine letzte Frage bleibt. Und das ist bei all dem wohl die wichtigste Frage. Und die Frage lautet, wenn Jesus wirklich vom Tode auferstanden ist, was fängst du damit an? Was fängst du damit an? Weißt du, es bringt überhaupt nichts, dir meine Predigt anzuhören und das alles abzunicken. Es bringt überhaupt nichts zu akzeptieren, dass das Grab leer war und dass Jesus auferstanden ist. Das, worauf es ankommt, ist, ob du diesem auferstandenen Jesus deine Schuld abgegeben und die Herrschaft über dein Leben übertragen hast. Als Tatortermittler haben wir in den letzten Wochen festgestellt, vor Jesus kannst du deine Schuld und deine Fehler nicht verbergen. Du kannst deine Schuld und deine Fehler vor ihm nicht verbergen. Er weiß, wie dein Leben aussieht. Aber du kannst offen und ehrlich zu ihm gehen und dir vergeben lassen. Und heute haben wir gesehen, dass Jesus selbst bewiesen hat, dass Vergebung und Auferstehung möglich sind. Wenn du ihn um Vergebung bittest, dann wird er dir auch vergeben. Und dann wirst auch du eines Tages auferstehen, so wie er es vorgemacht hat. Und du wirst bei ihm leben in Ewigkeit. Amen. Ich würde gerne beten und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Herr, ich danke dir dafür, dass du ans Kreuz gegangen bist und gestorben bist. Ich danke dir dafür, dass du dort am Kreuz bezahlt hast für all das, was wir versaut haben, für all das, was wir falsch gemacht haben in unserem Leben. Ich danke dir dafür, dass du dort für meine Schuld bezahlt hast. Und ich danke dir aber auch dafür, dass du wieder auferstanden bist. Ich danke dir dafür, weil wir dadurch sehen können, dass das alles wahr ist. Weil wir dadurch sehen können, dass Auferstehung möglich ist. Und weil wir deshalb wissen dürfen, dass wir eines Tages ebenfalls auferstehen und bei dir leben werden. Ich danke dir dafür und ich bitte dich darum, dass du dieses Wissen, diese Osterbotschaft in uns lebendig werden lässt. Dass wir Tag für Tag daran denken, was du Großes für uns getan hast und dass wir voller Freude auf die Ewigkeit blicken dürfen. Sei du bei uns und segne uns. Amen.